Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren.
Wer will das denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß.
Guten Appetit!
Und egal, wo du auch hinschaust, überall Berge voller Schnee. So viel Schnee, dass wir tausende Freizeitaktivitäten für dich parat haben, damit du dieses Naturparadies mit deinen Liebsten nie zuvor genießen kannst. Nutze die Gelegenheit für einen Ausflug und entdecke die wildeste und naturbelassenste Seite des Landes.
Das ist eine Beschreibung deines Landes. Und diese Beschreibung steht auch genauso auf der offiziellen Touristenwebseite. Die kann man da so lesen. Und um welches Land handelt es sich denn da? Also wir wissen da schon mal ein bisschen was, oder?
Es gibt Berge mit Schnee, viel Natur. Man kann es sich gut gehen lassen. Hört sich jetzt noch nicht so spezifisch an. Also es könnte jetzt überall sein, sagen wir mal
ja.
Alpen.
Ja, zum Beispiel. Also Berge gibt es überall und es muss ja nur Schnee sein. Aber genau das, dass es überall sein könnte, genau das hat auch Max Frisch gemeint über das Buch, was wir jetzt heute nehmen. Also dieses Stück hat nichts zu tun mit dem wirklichen Kleinstaat mit diesem Namen. Gemeint ist auch nicht ein anderer wirklicher Kleinstaat. Andorra ist der Name für ein Modell.
Ja, und was mit Andorra ist der Name für ein Modell gemeint ist, werden wir uns in dieser Folge beschäftigen, denn es geht heute um eines der wichtigsten Dramen nach dem Zweiten Weltkrieg, ein Werk um die Macht von Vorurteilen, Schuld und natürlich Identität. Wir sprechen heute über Andorra von Max Frisch.
Boah, richtig spannend. Also ich habe schon sehr viel über dieses Stück gehört. Ich dachte mir so, was hat das mit dem Kleinstadt zu tun? Anscheinend nicht so viel. Aber da interessiert mich jetzt eigentlich schon, was da alles drin passiert, oder?
Ja, ich finde, es ist auch eins der Stücke von Frisch mit dem coolsten Titel. Also Andorra, finde ich, klingt einfach gut.
Echt? Interessant. Ich fand das eigentlich ein ziemlich schwacher Titel, aber okay.
Okay, wenn du das sagst. Ich bin immer noch hoch, ich schwebe immer noch hoch in den Wolken wegen der Großartigkeit dieses Titels. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch in die Folge rein, oder? Guten Appetit. Ja, das Buch oder das Drama, das ist ja auch ein Theaterstück aufgeführt, ist in 12 sogenannte Bilder unterteilt. Und hier in der ersten Szene sehen wir ein Mädchen, das ein Haus weiß anmalt. Dann kommt ein Soldat namens Peider vorbei und versucht sich an sie ranzumachen, wird dann aber abgewiesen. Kommt der Pater Benedikt vorbei und den fragt sie dann, wie es um den Angriff der bösen, als Schwarze bezeichneten Gegner geht und wie die mit ihrer Judenverfolgung vorankommen in Bezug auf das weiße Andorra. Und dieser Frage weicht der Pfarrer dann aber so ein bisschen aus. Arbeit, dass sie da streicht. Das ist so die eine Szene. Zeitgleich bittet dann ein Lehrer in einer Wirtschaft den Tischler, dass der Tischler seinem Sohn André eine Lehre anbieten soll. Dieser möchte aber keine Juden anstellen und verlangt dafür viel Geld, dass der André hier die Tischlehre antreten kann. Und der Lehrer kauft dann dem Wirt etwas, kauft dem Lehrer davon etwas Land ab und von dem Geld spendet er dann seinem Sohn oder seinem eventuell hier noch Pflegesohn, André, der eben ein Jude ist oder sein soll, kauft ihn hier für diese Stelle ein, dass er sich das ermöglichen kann, hier die Lehre anzunehmen.
Ah, okay. Naja, auf jeden Fall geht es dann weiter. André und seine Schwester Barbine treffen sich und reden dann über ihre Beziehung. Oh, das ist nicht nur Schwester und Bruder, sondern es ist ein bisschen mehr. Die sind nämlich verlobt, aber niemand weiß was davon. Man merkt dann Andries ein bisschen Selbstzweifel an. Er findet sich gierig und arrogant und einfach auch verhasst. Also gerade ist einfach ein bisschen komisch seine Situation. Der ist nicht so sehr zufrieden mit sich selber. Und das könnte daran liegen, dass die ganzen anderen Bewohner ihn wegen seines Judenseins ausgrenzen und er immer wieder Vorurteilen gegenübersteht. Und diese Glauben werden auch geglaubt.
Ja, das gerade so ein bisschen weggenuschelt. Also, der ist als Pflegesohn hier aufgenommen, ne? Also, weil jetzt gerade du gerade gesagt hast, ja, der ist mit seiner Schwester verlobt, also ist der Pflegesohn. Das
Ja,
nur noch mal
okay.
klar zu machen. Also, es ist nicht so komisch,
Noch
wie es
ist der
erst
Pflege.
klingt.
Ja.
Was?
Genau, es ist noch nicht so komisch, wie es klingt, aber es wird komisch.
Ja. Ja, schauen wir mal. André hat jetzt inzwischen zu einem kleinen Zeitsprung mit seiner Ausbildung als Tischler begonnen, die ihm sein Vater eben ermöglicht hat, dem Wirt das Land abgetreten hat. Und der Meister ist aber ein bisschen, nein, nicht nur ein bisschen, ziemlich Antisemit, und der verwechselt dann absichtlich Andres stabilen Stuhl mit dem unbenutzbaren des anderen Gesellen und schickt ihn dann als Strafe in den Verkauf. Er sagt, ja, als Jude ist man viel besser geeignet im Verkauf, dafür sind die Juden hier gemacht, und fürs Handwerk, da haben die keine Ahnung von, da sind die nicht für gemacht. Also ein
Ja.
ziemlich antisemitischer Typ einfach nur.
Ja, Andri mag das gar nicht, aber gut, es geht trotzdem weiter, nämlich mit dem ganzen Judenhass. Andri ist nämlich beim Arzt und der weiß nichts über ihn. Und der Arzt spricht dann ziemlich schlecht über die angebliche Gier von Juden, der schimpft da richtig rum und lässt sie in keinem guten Licht dort stehen. Und deswegen besucht er dann niedergeschlagen den Lehrer, spricht es dann aus und erwähnt dabei die Verlobung. Also es geht dabei um Andri, worauf der Lehrer schockiert ist, das ist der Vater oder Stiefvater, und verbietet das. Und Andri denkt, es ist, weil er Jude ist.
Ja, ist immer ein bisschen komisch, dass er immer steht, er geht zum Lehrer, aber der Lehrer ist ja offiziell
Sein
als sein
Vater.
Pflegevater. Das ist ein bisschen
Ja.
komisch. Ja. Ja, der wahre Grund, warum der Vater, also der Lehrer und der Vater, also die eine Person, so schockiert ist und ihm das eben so verbietet ist, weil er als einziger weiß, dass Andri und Bablin in Wirklichkeit echte Halbgeschwister sind.
Was?
Da habe ich mich irgendwie gefragt, warum handelt eigentlich fast jede Geschichte von Frisch über Inzest irgendwie so.
Gute
Aber
Frage.
er weiß eben, stellt sich heraus, er ist nämlich sein Sohn, also sein echter Sohn, und den hat er aber mit einer von den schwarzen Feinden hier gezeugt und zur Tarnung, weil es ja nicht geht, dass jemand hier von den weißen Andorranern mit dazu einem von so einer ein Kind hat. Zur Tarnung hat er ihn dann als jüdischen Pflegesohn immer ausgegeben. Aber in
Ja,
Wirklichkeit ist es ein Sohn und aufgrund der
um ihn eben
Geschichte
zu
zur Tarnung so
retten.
ausgegeben. Ja, genau.
Um ihn eben zu retten vor den antisemitischen schwarzen Feinden. Und der Soldat, also der vom Anfang, schleicht dann sich in Bablins Zimmer und vergewaltigt sie. Andri, er ist vor der Tür, der schläft da, aber der ist irgendwie so, ja, im Schlaf vertieft, dass er das gar nicht merkt. Und dann kommt noch der Lehrer, also der Vater, betrunken nach Hause, der will ihm jetzt die Wahrheit sagen, aber der wird abgewimmelt. Und als er dann den halbnackten Soldaten aus dem Zimmer gehen sieht, fühlt er sich verraten und betrogen. Also Andri.
Ja, und André fühlt sich so verloren und betrogen, dass er dann den Pater besucht. Er erzählt ihm von seinem Selbsthass und auch von seinem Selbstmordgedanken, die er sich hier aufgrund seiner Identität und seiner Ausgeschlossenheit die ganze Zeit macht. Und der Pater rät ihm dann, sich mit all seinen hier jüdischen Eigenschaften anzunehmen.
Ja, also André denkt ja auch, er ist selber Jude, obwohl er es nicht ist. Also da ist die Illusion so weit fortgeschritten, dass auch, obwohl der Vater sagt, dass es gar nicht stimmt, dass er Jude ist, dass er es immer noch glaubt. Also da ist unbelehrbar sozusagen.
Gut, zu dem Zeitpunkt hier hat es ja auch nur seinem Vater im Suff erzählt. Also ich weiß auch nicht, ob
Ja,
ich
gut,
dem
ja,
jetzt alles
true.
glauben würde.
Ja, okay. Auch wieder richtig. Auf jeden Fall, als nächstes passiert, dass eine Frau von dem Schwarzen Andorra besucht und im Wirtshaus dann nächtigt. Dort will Andri den Soldaten zur Rede stellen, wird aber dann zusammengeschlagen, bis dann diese Frau eben eingreift und ein Arzt ruft und da auch Andris Vater sprechen will.
Ja, und da kommt dann die Wahrheit ans Licht. Es wird bekannt, dass die Frau Andres Mutter ist, eben eine von den schwarzen Gegnern hier. Und dieser weiß es aber noch nicht, bekommt von ihr dann aber so einen Ring, oder? Ring, Stein.
Ja. Er bekommt
Geschenkt.
einen Ring geschenkt, aber der
Ja,
Stein wird
Ring.
dann reingeworfen in das Haus, oder?
Ja, genau. Also er bekommt einen Ring geschenkt und dann will der Pater sich ihm auch annehmen und ihn dann aufklären. Eben alle wissen das, André weiß es noch nicht so ganz. Und André hat aber seine Rolle als hier Jude schon so verinnerlicht, dass er die Geschichte nicht glauben kann, die ihm der Pater hier versucht nahezubringen. Und darauf kommt dann der Vater, der Lehrer, ganz bestürzt rein und erzählt ihr, dass die schwarze Mutter gerade von einem Stein, den du gerade angesprochen hast, erschlagen wurde und dass André verdächtigt wird, den geworfen zu haben.
Ich frage mich, wie die Leute das einfach annehmen die ganze Zeit. Es kommt nämlich gar nicht raus irgendwie im Text, dass er das jetzt gemacht haben soll. Aber gut, André ist dann auf dem Marktplatz und will sich nicht verstecken. Also der sieht den ganzen Judenhass gegenüber sich und hat ja die Frau nicht ermordet, den Stein nach ihr geschlagen und deswegen will er sich nicht verstecken. Der Lehrer kommt dann mit einem Gewehr, bereit, ihn zu verteidigen, weil die Schwarzen noch angegriffen haben. Andorra kapituliert und arbeitet dann auch zusammen, also die kollaborieren mit den Schwarzen zusammen. Auch er erzählt nochmal die Wahrheit, also der Vater erzählt nochmal die Wahrheit gegenüber den Schwarzen, aber André kann es dann auch immer noch nicht glauben, wenn die Schwarzen kommen und André kann dann auch nicht mehr fliehen.
Er kann fliehen, er kann fliehen.
Also er kann fliehen, sorry.
Ja.
Ja, er
Er
kann
geht dann
fliehen.
nämlich zur Bablin und er will mit ihr schlafen. Also der Soldat hat das ja auch schon gemacht, dann darf er das als Verlobter ja wohl auch so. Aber Bablin weiß ja mittlerweile, dass die Halbgeschwister sind und will das deswegen nicht aus nachvollziehbaren Gründen. André, der aber immer noch nicht glaubt, dass er hier, dass die beiden Halbgeschwister sind, denkt, dass sie ihn nur ablehnt, weil er mal wieder Jude ist. Und daraufhin wird er dann eben bei Bablin auch gefunden und festgenommen.
Ja, und deswegen kann er nicht fliehen. Ich habe das schon richtig im Kopf gehabt, aber da passiert noch was dazwischen. Wieder auf dem Marktplatz findet dann eine Judenschau statt, bei der überprüft werden soll, wer Jude ist. Als André dann dran ist und in
Ja,
seinen Taschen der
da ist so
Ring.
ein Typ in der Stadt, der das irgendwie riechen kann oder so.
Ja, ganz komische Situation. Und der kann es am Gang sehen oder so. Natürlich sehr wissenschaftlich und auf jeden Fall richtig. Nämlich André ist dann dran und sie finden den in den Taschen von ihm den Ring der Mutter und auch noch Geld wird dort auch noch gefunden. Und er wird dann wegen seiner jüdischen Geldgier abgeführt. Und trotz des Flehens des Vaters nach Unschuld greift niemand der Andorraner ein, um die Schwarzen nicht zu verärgern. André wird anschließend hingerichtet. Der Lehrer begeht aus Schuldgefühlen dann auch Selbstmord. Barblin als Verlobte des Juden wird der Kopf geschoren und sie malt in der letzten Szene die Straße weiß an. Sie bewacht Andris zurückgebliebene Schuhe und somit hört das Stück so auf, wie es eigentlich begonnen hat.
Ja.
Nur sehr viel verstörter.
Ja, ich fand das Stück echt heftig. Also
Ja.
ich habe mir es auch als Dings, als auf Videoaufzeichnung von
Ja,
einem
aha.
aufgeführten Theater auch angeschaut. Und ich war dann auch schon erstmal eine halbe Stunde, bin ich rumgelaufen und habe mir meine Gedanken gemacht, sage ich mal so. Also
Okay,
es
ja,
hat mich schon,
interessant.
es hat mir schon einige Gedanken gekostet und ich glaube, die wollen wir jetzt miteinander teilen. Viel Spaß bei der Analyse und Interpretation.
Auf jeden Fall, bin ich sehr gespannt.
Ja, ich glaube, so viele Namen, also natürlich gibt es einige Namen, aber die jetzt einem was sagen können, gibt es ja gar nicht. Hast du trotzdem was zu deinen sprechenden Namen?
Ah, natürlich, du kennst mich, ne? Also wir haben einmal den Lehrer, er und seine Frau sind ja hier eigentlich die moralische Instanz in diesem Stück. Also die können das mal besser, mal weniger gut, mal besser und mal schlechter umsetzen. Aber ich finde, es passt irgendwie ganz gut, dass er dann Lehrer ist und dass er dann die Menschen im Dorf belehrt, weil er weiß es ja besser. Er weiß es ja auch wirklich besser. Er weiß, dass André nicht der Jude ist und nicht adoptiert ist, sondern dass er eigentlich in Wirklichkeit der, Ziehsohn ist, oder halb, nee, wie heißt es? Der Sohn, einfach der richtige Sohn.
Also vom Lehrer der Vollsohn, ja.
Ja.
Der
Genau,
Sohnemann.
sozusagen, ja. Dann haben wir noch den Tischler und den Wirt. Die sind dann eher an der wirtschaftlichen Seite interessiert. Da kann man eigentlich den Arzt auch noch ein bisschen dazu nehmen, aber der sind jetzt nicht so an dem Geld interessiert. Und die sehen ja, also die haben ja, der Wirt, da spielt ja auch ganz viel und der wird ja auch sein Geld bekommen und der Tischler will ja auch hier dieses Land vom Lehrer haben. Und da sieht man praktisch die andere Seite oder einen Teil von der Gesellschaft. Und dann haben wir noch den Soldaten. Er verhält sich dann eigentlich so wie ein Soldat im Krieg, obwohl er nicht im Krieg ist. Er ist aggressiv oder generell, ich sag mal, wie eine Armee oder wie ein Angriffskrieg nur man ist, und aggressiv und gewalttätig. Und hier ist dann die Frage: Andorra ist ja ein friedliches Land, nicht? Also, da ist ja eigentlich jetzt kein Krieg, sondern in der Nachbarschaft ist irgendwie ein faschistisches Regime. Aber warum ist dann der Soldat da? Also, so eine militaristische Gesellschaft in Friedenszeiten, wo ist da irgendwo der Sinn? Warum braucht man das überhaupt? Das ist dann die Frage.
Ich meine mich auch zu erinnern, ich glaube, das hat man in der Biografiefolge angesprochen, dass sich Max Frisch, ich glaube, das war eigentlich ein bisschen später erst in seiner Biografie, aber auch ein bisschen kritisch gegenüber der Armee in der Schweiz ausgesprochen hat, oder?
Ja, soweit ich weiß, also er hat natürlich wie alle Schweizer Wehrpflicht absolviert, aber der war nicht so begeistert davon. Also später, wie du sagst, ein bisschen später in seinem Leben, war er da nicht so begeistert davon.
Ja. Wie es immer bei einem Stück ist, bei einem Werk, das kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also ich glaube 1961, wurde es
Ja.
veröffentlicht, aufgeführt, rausgekommen ist, muss man natürlich hier auch ein paar Parallelen zum Zweiten Weltkrieg sehen.
Ja, auf jeden
Also
Fall.
wir haben hier die schwarzen Gegner, schwarze Männer, die mit ihren Uniformen, die wir am Ende dann sehen, schon sehr an die SS,
Ja.
die uns erinnert, sehr an die SS. Also an die SS-Uniformen, die auch Schwarze Schar, glaube ich, genannt waren und so. Also da kommen schon Assoziationen auf. Prinzipiell Andorra war ja wie die Schweiz im Krieg neutral. Aber jetzt mal so weitergedacht, was würde passieren, wenn die Deutschen die Schweiz eingenommen hätten?
Ja.
Ja, ich glaube, es gab schon deutlichen Antisemitismus in der Schweiz und wie du schon am Anfang gemeint hast mit Andorra, es könnte überall stattfinden.
Ja, genau. Also die in der Schweiz, also so als Lehrstück sozusagen, ist es ja auch ein bisschen konzipiert. In der Schweiz wurden zum Beispiel ganz viele Juden an den Grenzen zurückgewiesen im Zweiten Weltkrieg. Und das ist ein sehr schwieriges Thema in der Schweiz und so weiter.
Ich habe da auch eine Zahl im Kopf. Also ich weiß nicht, ob die. Ich hab die vorhin erst gelesen. Ich glaube, es waren 30.000,
Ja, das
die zurückgewiesen
kommt.
wurden. Also es ist nicht nur, das ist schon strukturell, das ist jetzt nicht nur so vereinzelt.
Ja, das war ein ganzes System eigentlich. Also da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil so genau weiß ich es gar nicht. Aber ja, also knapp 25.000 waren es. Also, ja. Es waren schon einige Leute. Auf jeden Fall, neben dem Realitätsbezug, den wir von Frisch ja eigentlich schon ein paar Mal hatten, auch bisher, haben wir wieder natürlich eine Identitätsfrage. So, bin ich Jude? Ich glaube, das ist eine ganz grundsätzliche Frage, die sich André stellt. Der beschäftigt sich ja mit nicht wirklich viel anderem.
Also
Also mit.
ich glaube nicht, dass er sich die Frage stellt. Ich glaube, der ist sich recht sicher, dass er Jude ist, oder?
Ja, gut, aber wie geht er dann damit um, meine ich? Also, er denkt ja auch darüber nach, was ist, wenn ich kein Jude wäre und was ist, oder ich bin ja einer und wie geht es mir dann damit sozusagen? Das meine ich damit.
Ja, eigentlich die Frage eher, also auch wenn ich Jude bin, warum bin ich anders? Also halt so, oder?
Ja, also er ist ja eigentlich nicht anders. Er ist ja genauso ein Andorraner wie alle
Ja.
anderen, nur er denkt, dass er anders ist und andere denken, dass er anders ist und dadurch wird er praktisch,
Anders.
ja genau, dadurch wird er anders. Also kreiert er sich dieses Bild von sich selber, dass er anders ist. Und das ist dann auch ein bisschen so eine absurde Surdität, dass er denkt, er ist Jude, obwohl er es nicht ist, und dadurch wird das irgendwie ein bisschen, naja. Aber was ist, wenn er jetzt, also er ist ja kein Jude, und das ist ja ganz klar, das ist die Faktenlage. Wenn man und dann nur lang und fest daran glaubt, dann kann es auch sein, dass man ist, was man auch gar nicht, oder dass man etwas wird, was man gar nicht in Wahrheit ist. Also das ist auch die Frage, was ist dann Identität? Ist es das, wie ich mich aktuell fühle, oder ist das auch nur ein ausgedachter Zustand sozusagen? Oder ist es ein
Ja.
Zustand, der mir durch andere verliehen wird, wie es jetzt hier zum Beispiel ist, weil wenn jeder denkt, Juden sind in dem Fall, keine Ahnung, geldgierig und passen besser in den Handel als in die Werkstatt, Ja, dann verhält man sich auch irgendwann so, auch wenn man es selbst nicht will. Also André will ja lieber in der Werkstatt und denkt, er ist ja auch besser als der andere Geselle. Aber wenn einem die Möglichkeiten nicht gegeben sind, dann wird man das auch nie werden. Und dadurch sieht man ja auch, ja.
Das sind Fragestellen, die einem heute oftmals im Kontext von Richtung
Ja, auf
Gender-Debatte
jeden
oft
Fall.
begegnen. Also ich will jetzt auf gar keinen Fall das, was hier in dem Stück passiert ist, irgendwie mit dem Gender-Ding gleichsetzen, sowas in die Richtung. Ich würde sagen, das hat schon Parallelen.
Ja. Ja, das ist ja eine ganze Identitätsfrage, sehr Geschlechteridentität. Und es ist ja, wenn man sich nicht wohlfühlt in seinem Körper, wie man ist, dann ist es ja, weil die anderen denken, man ist ein Geschlecht, obwohl man innerlich ein anderer ist, ne? Und hier ist es ja eigentlich genauso, dass André von sich denkt, er ist kein Jude oder hat nicht die jüdischen Eigenschaften, aber andere schreiben es ihm zu und dadurch entsteht ja ein Konflikt.
Aber da sind wir dann auch bei den Vorurteilen und sowas, ne?
Auf jeden
Wie soll
Fall.
sich jemand und auch Normen und sowas, wie soll sich jemand verhalten, der so und so ist? Und da sehen wir auch hier im Stück, dass Vorurteile eigentlich ziemlich mächtig
Ja,
sind.
ja.
Also, wir haben jetzt hier ja André, der jemand ist, der sich eigentlich kaum um seine jüdische Identität kümmert. Zumindest sehen wir das zuerst so. Aber der zu jemandem wird, der so überzeugt ist, dass er Jude ist, dass er anders ist, dass er sich nicht mehr umstimmen lässt. Also
Ja.
es wird ja auch mit dem gierig sein, das ist ja oft ein Thema, das hier auftaucht zum Beispiel. Es wird ja ihm unterstellt, dass er gierig ist und gewissermaßen versucht er dann ja auch ein bisschen dem gerecht zu werden. Also ich glaube, es gibt dann so eine Stelle im Verkauf zum Beispiel, wo er dann meint, ja, das ist vielleicht wirklich besser für mich geeignet, so ein bisschen so einknickt.
Ja,
Auch wenn das
das
in
ist
Wirklichkeit gar nicht der Fall
schwierig.
ist, er ist ja ein super Tischler.
Ja, voll. Ja, und dadurch kann dann auch eben, wenn die Vorurteile nicht zu dem passen, wie ein Mensch wirklich ist, und das dann auch durchgesetzt wird in eben diesen gesellschaftlichen Konventionen und wie man mit dem umgeht, wenn das, ich sage mal, schlechte Vorurteile sind, also es geht natürlich in beide Richtungen, aber dann entsteht dadurch ja auch Diskriminierung. Und das hier in dem Fall ist es eine in der Form vom Antisemitismus eine Diskriminierung, weil er eben Jude ist oder Jude gehalten wird. Und das ist die Frage, ne? Aber gut, für diesen Teil der Interpretation ist er jetzt nun mal einfach Jude. Oder ja. Und woran sieht man das, dass er diskriminiert wird? Also erstens, er muss mehr Geld für die Ausbildung zahlen. Ihm werden dann die Tribute ab gesprochen und zugesprochen. Zum Beispiel, er kann nicht Tischlern, aber er kann dann BWL sozusagen. Also, so ein bisschen komisch. Und dann diese ganz kleinen, beiläufigen, jüdischen, judenfeindlichen Kommentare, die zum Beispiel der Arzt macht, oder auch nicht beiläufig, die einfach gerade heraus. Also, das finde ich auch richtig krass, als der Soldat, der richtig judenfeindlich war, und das war es ja auch ziemlich Anfang am Stück, dachte so, boah, okay, also Max Frisch nimmt da echt kein Blatt vom Mund. Und das zeigt eben
Wenn
auch
ihr das so
Lebensrealität.
darstellt, wenn es so darstellt, dann muss das aber auch damals wahrscheinlich sowieso, also im Dritten Reich, aber dann muss es auch solche Leute gegeben haben, die so geredet haben. Ich glaube, heute gibt es so offenen Antisemitismus, zumindest in Deutschland, eher nicht mehr, oder? Also
Ja, das ist ja auch komplett verpönt. Also es gibt natürlich offenen Antisemitismus, aber der ist nicht im Mainstream. Zumindest weiß ich es jetzt zumindest nicht. Also dann wäre er ja Mainstream, wenn ich es wüsste. Das ist nicht die Definition davon. Ja,
Also
voll.
gut, ich kann mich erinnern, dass mir in Berlin hier eine Person, die vermutlich nicht mehr so ganz bei Sinnen war, um es mal so auszudrücken, durch die Straßen gelaufen ist und auch ein gewisses verwahrlostes Aussehen hatte und dann jugendfeindliche Parolen geschrien hat, so dass sowas gibt es schon noch, aber das ist dann jetzt, wie du gemeint hast, nicht mehr, das ist nicht mehr der Arzt, der sowas sagt.
Nee, das ist auch nicht anerkannt. Also,
Ja.
das ist schon so. Es ist, also, ich glaube, besonders in Deutschland passt man sehr darauf auf, dass das nicht judenfeindlich klingt, obwohl es trotzdem judenfeindlich manchmal ist. Also, ich glaube, auf der einen Seite ist es gut, was wir hier mit Erinnerungskultur machen und so weiter, aber ich glaube, es hat auch dieses permanente und konsequente Nicht-Ansprechen oder nicht genau Ansprechen von etwas verschleiert häufig das Aussehen, also das wahre Aussehen. Also so Euphemismen und so weiter, weil man ja manche Sachen nicht mehr sagen darf, werden dann umschrieben und dann denkt man sich, oh, das hört sich ja eigentlich ganz normal an, aber wenn man darüber nachdenkt, was die eigentlich wirklich sagen, dann ist das absolut nicht okay. Weißt du, was ich meine? Also, es ist jetzt ein bisschen abstrakt, weil ich jetzt kein Beispiel habe, aber ja.
Ja, es gibt ja auch manche Sachen, wo man, wo der so subtil ist, der Antisemitismus, dass man ihn zuerst gar nicht vermuten
Ja,
würde. Zum Beispiel bei ganz vielen Verschwörungstheorien, wo es dann irgendwie um einen, die da oben lenken uns in die Richtung Verschwörungstheorie, da heißt es dann nur die da oben und so und dann, ja, die Regierung oder wie auch immer. Aber wenn man dann genauer drüber nachdenkt, dann passt das halt genau auf diese antisemitischen Verschwörungsideen von damals und sind halt einfach nur, ohne den Namen zu nennen.
ja, genau. Aber um wieder zurück zum Stück zu kommen, was ich dann auch wieder interessant finde, solche Verschwörungstheorien, dass die Weltherrschaft von den Juden kontrolliert wird, gibt es hier zum Beispiel nicht. Es werden nur Attribute von Juden genannt. Also, dass es nicht so irgendwie, dass es nicht, ja, keine Verschwörungstheorie gibt zum Beispiel, oder? So jetzt nicht so angesprochen eigentlich, oder gibt es eigentlich nicht hier. Aber um nochmal auf diese Diskriminierung dazu zu legen, oder ich fand es interessant zu sehen, also mit den Augen eines für einen Juden gehaltenen Menschen, zu sehen, wie seine Welt ist. Also, wie wir gesehen haben, was es denn ausmacht, diskriminiert zu werden und warum man dann mehr Probleme im Leben hat als jemand anders. Also, der andere Tischler muss nicht so viel Geld ausgeben. Wenn man nicht so viel Geld ausgeben muss, dann kann man sich später ein besseres Haus leisten in einer besseren Gegend, dann sind die Kinder wieder in besseren Schulen und so weiter und so weiter. Und so kann dann Diskriminierung auch einfach weitergegeben werden. Und es zeigt auch, und das zeigt man dann auch später bei der Judenschau, es ist einfach so absurd, warum, auf welchen Kriterien diskriminiert wird. Also nur weil Menschen glauben, ihr seid Jude, wird er diskriminiert. Es gibt keinen anderen Grund. Und das zeigt ja auch, dass das hier, wie soll ich sagen, Jude kein Diskriminierungsgrund ist, weil er ist es ja nicht. Das heißt, weißt du, was ich meine? Also, sie versuchen einen Unterschied zu finden, wo keiner ist, und sie finden trotzdem einen. Also, das muss dann willkürlich sein. Und demnach nicht richtig.
Ja, da kommt natürlich dann auch der große Punkt der Schuld auf.
Ja.
Also nach jedem Bild bezeugen die Charaktere ihre Unschuld. Da haben
Ja.
wir zum Beispiel den Wirt, also Bild nach jeder
In
Szene
der
nach
Szene,
ihm.
genau, ja. Das wird halt Bild genannt.
Haben wir zum Beispiel den Wirt, der sagt, andere machen es gut. Ich hätte nicht wissen können, dass das passiert. Ist eher so ein Mitläufer, Beisteher, hat
Ja.
vielleicht keine Zivilcourage.
Ja.
Dann haben wir den Tischler, der sagt, so, hier Juden, Antisemitismus, nicht in meiner Werkstatt. Ich habe ihm
Ja.
ja was angeboten. Ich habe ihn vielleicht irgendwie nicht so ganz gerecht behandelt oder sowas, aber
Ja.
der war ja bei mir. Ich habe ja nichts gegen den. So der, ich habe den
Genau.
ja dann was geboten, was in großen Anführungszeichen für ihn, Anführungsstrichen, für ihn geeignet ist und so. Also der hat es
Ja.
ja gut bei mir.
Ja. So ein, wie soll ich sagen, ein Alibi-Grund, weil er hat ihn ja diskriminiert, offensichtlich, aber halt nicht so sehr, dass man das sagen kann. Ja, also es ist so ein bisschen eine Grauzone, ne?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist er schon einfach nur, also der ist auch super, der Antisemit ist keine Grauzone.
Ja. Ja. Aber weiter zum Gesellen, oder? Also der korrigiert ja zum Beispiel nicht, dass es sein Stuhl ist, ne? Also der ist da opportunistisch, der
Nutznießer.
läuft einfach mit, genau, Nutznießer, der läuft einfach mit. Das ist ja auch keine Zivilcourage. Es gibt ganz wenig Zivilcourage in diesem Buch, außer von den Eltern. Die setzen sich für den Sohn ein. Obwohl auch die Mutter, die ist eigentlich nicht die richtige Mutter, und sie setzt sich ja trotzdem für ihren Ziehsohn ein.
Ja gut, die richtige Mutter tut ihm ja auch
Ja,
aus der
stimmt.
Prügelei befreien.
dann zum Soldaten. Der ist von vornherein richtig anti-Andri. Der sagt, ja, ich habe ihn noch nie gemocht, aber ich habe ihn auch nicht getötet. Ich habe nur meine Befehle befolgt. Ne? Ich habe damit ganz wenig zu tun, I guess. Er befolgt Befehle oder ja, man befolgt ja Befehle, wenn man auch damit einverstanden ist. Wenn man nicht mit den Befehlen einverstanden ist, wird man sie nicht so sehr befolgen. Das ist, ich glaube, das wird häufig ja unter den Tisch geworfen, dass man es gibt auch genügend Leute, die ihre Befehle halt nur so halbherzig machen, weil sie halt damit nicht einverstanden sind. Keiner oder die ganzen Leute im Nazi-Regime, die haben die Befehle befolgt, weil sie auch voll dahinter waren. Das ist halt das große Problem mit dieser Ausrede, I guess. Ja, keine Ahnung, es ist halt, man kann, Befehle haben immer noch ein kleines Spiel oder halt haben einen Riesenspielraum eigentlich, wie man sie umsetzt. Ne?
Ja, da haben wir einen großen Querschnitt durch die Bevölkerung,
Ja.
wie jetzt sowas wie dieser antisemitistische Mord hier passieren konnte. Also die waren ja alle am Ende einfach nur dagestanden und hier im Einzelnen aufgedröselt. Der Soldat beführt nur seine Befehle aus, die anderen
Stehen
sind
dabei oder
Nutznießer, stehen nur dabei, zeigen seine keine Zivilcourage. Jetzt haben wir hier jemanden, der von sich auch so ein bisschen denkt als einziger, dass er mitschuldig ist, und zwar der Pater.
ja.
Der Pater hat ihn auch jahrelang für einen Juden gehalten, beziehungsweise auch die Vorteile, die mit damit eingehen. Er hat natürlich immer seiner Paterfunktion gemäß immer ein offenes Ohr für ihn gehabt und war immer für ihn da und so. Hat er aber auch gemeint, zu ihm zum Beispiel, akzeptiere dich mit deinen jüdischen Eigenschaften. Natürlich ist das eine gute Was gut ist, jemand zu sagen, akzeptiere dich so, wie du bist. Aber er hat ihn damit nicht, er hat ihn damit eher bestärkt in seinem Glauben.
Ja.
Und okay, gut, dafür könnte ein Pater ja auch irgendwie da sein, im Glauben einen bestärken. Aber ja, er hat auf jeden Fall auch eine gewisse Mitschuld und dessen ist er sich aber auch ein bisschen bewusst.
Ja.
Im Gegensatz zum Doktor, der ist einfach nur übel der Heuchler.
Ja.
Also ich habe nichts gemacht und habe alles verurteilt, obwohl er halt offen antisemitisch ist und
Ja.
ja.
Irgendwie kommt mir das richtig vor, wie das, was so ein Bildungsbürger sagt. Der sagt so, ja, ich habe es ja eigentlich besser gewusst, aber weiß nicht, oder? Das kommt irgendwie schon so vor, dass solche Mitläufer, also es ist nicht weiterentwickelt worden, aber wenn man jetzt die Parallelen zu dem Nazi-Regime sagt, sind die Akademiker haben, ich sag mal, sind gut mitgelaufen, ne? Die haben auch gut Geld verdient meistens und Vorteile und was weiß ich alles noch bekommen.
Nein, kommt drauf an. Also es gab natürlich auch die, die dann ins Exil gegangen sind oder sowas, ne? Also es waren jetzt nicht alle da Mitläufer und haben nicht alle auch davon profitiert, so Erich Kästner, weil es
Ja, aber das ist
irgendwie
auch kein
jeder so richtig.
Bildungsbürgertum, oder?
Ja, okay.
Das ist ja auch ein
Ja,
richtiger
schon auch
Schriftsteller.
Bildungsbürger und Akademiker sind schon irgendwie auch recht ähnlich, oder? Also sind schon eine
Ja,
sehr
aber ich
große
würde sagen,
Schnittmenge.
das würde ich unter Künstler sagen. Und die Künstler haben natürlich unter einem
Die Bohem.
faschistischen Regime.
Die Bohem.
Ja, okay, weiß nicht, ob ich da. Ja, okay. Aber gut.
Der Kästner mit
Willst
seiner
du
fetten
vielleicht noch ein
Villa da.
paar? Willst du noch ein paar Interpretationsansätze raushauen?
Hast du nicht noch irgendwie, bevor ich mit in der Interpretation mache, ein bisschen was Kritikmäßiges?
Ja, natürlich kann ich das auch ein bisschen sagen. Also, ich finde, das ist sehr gut geschrieben. Also, ich habe irgendwie was anderes erwartet, aber es hat mich irgendwie richtig abgeholt. Das ist irgendwie, keine Ahnung, so ein frischer Wind auch ein bisschen. Also, das habe ich so noch nicht gelesen, so ehrlich auch einfach. Kenne ich das nicht von einem Autor. Das ist wirklich neu. Aber ich finde, es wäre irgendwie noch stärker, wenn das Attribut, nachdem diskriminiert wird, ein anderes ist. Ich weiß nicht, so was, eines, was noch offensichtlicher sinnlos ist. Also Juden zu diskriminieren ist ja schon ziemlich sinnlos, aber ich weiß nicht, dass man sagt, okay, der zieht immer nur eine blaue Mütze auf und deswegen ist es jetzt, weil mehr ist es ja eigentlich auch nicht. Das ist eine Identität, die
Also,
man annimmt, die nichts verändert, so. Ich weiß
ich
nicht.
weiß, was du meinst, aber ich habe darüber auch schon nachgedacht, weil ich es auch nicht als elegant empfunden habe, vielleicht einfach aus der
Ja.
heutigen Zeit raus betrachtet.
Ja.
Dafür jetzt, das wäre schöner, wenn es abstrakter gewesen wäre. Andererseits ist es, glaube ich, schwierig, weil natürlich muss Frisch den Inzest reinbringen. Das muss, nee, also der hauptsächliche Punkt ist ja wieder, dass es so eine Vererbungssache hier ist, ne? Also für
Ja.
Vererbung, da, das ist ja das mehr als hier irgendwo auf der Welt hervorgekommen zu sein, zufällig. Da kam also mehr nichts dafür können kann man ja nicht, als
Ja,
da und da
okay.
geboren zu sein. Und ich frage mich, wie sowas möglich gewesen wäre, ohne jetzt hier dieses Juden,
Ja.
Abstammung dafür herzunehmen. Also man hätte das bestimmt auch noch irgendwie mit Rassismus, das ist auch Rassismus gegenüber Juden, aber halt gegenüber Hautfarbe, so die Richtung,
Ja.
das hätte auch noch funktioniert.
Ja. Aber also das ist halt nicht so, oh, das ist nicht so offensichtlich nach, also im Nazireich wurde jetzt nicht gegen Hautfarbe diskriminiert, weil es einfach keine Schwarzen gab, so. Also im Großen natürlich. Aber das war jetzt, weißt du, das ist nicht so nah am Leben, ne? Also, das ist nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob Max Frisch da drauf gekommen wäre jetzt unbedingt, weil das ist eher so ein modernes, durch die Globalisierung entstandenes Problem, sage ich mal, dass man in einer Gesellschaft damit konfrontiert ist, dass man verschiedene Hautfarben hat. Und hier hat
Ja gut,
man
aber der
halt
ist viel rumgereist, also.
Frisch oder was? Ja, aber
Ja.
also, ja, klar. Der ist auch viel in den USA rumgereist und so. Aber vielleicht wollte er nur ein bisschen was näher von zu Hause, was nicht so weit von zu Hause entfernt ist,
Ja, ich glaube,
machen.
man musste ja auch irgendwie als Autor da reagieren. Also
Ja.
man kann das ja nicht komplett leugnen. Und jetzt, ich finde, ich habe noch nie, weil du jetzt gerade deine Kritik gesagt hast, ich habe noch nie so ein ehrlich offenes Stück Werk gesehen, das dieses Thema
So richtig on the nose ist, so richtig, da muss man nichts interpretieren, das ist einfach, so ist es
so
abgelaufen.
sehr, sehr gut aufgreift. Also was da noch ein bisschen tiefer reingeht, was da nicht mehr mit dem Hass an sich umgeht, hier geht es ja um quasi, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Das ist ja die Frage, die hier gestellt und
Ja.
beantwortet wird. Ich finde, es gibt noch ein anderes sehr gutes Werk, was zum Thema ist, finde ich, ist Schindlers Liste. Das ist ein absolut krasser Film, der ihm dieses Ausmaß an Zeug, was damals passiert ist, auch nochmal richtig deutlich macht und auch einen sehr zum Nachdenken bringt. Aber hier wird ja wirklich die Frage gestellt, wie konnte es so weit kommen? Und das habe ich noch nie vorher so irgendwo
Ja.
aufgegriffen gesehen. Das finde ich sehr, sehr gut, sehr krass.
Ja, nee, deswegen stimme ich dir da voll zu. Das ist mal so eine frische Brise, ne? Mal eine Frischbrise. Egal. Weiter geht's zu deiner Interpretation, ne?
Ja. Ja, also viele Sachen, die ich mir so gedacht habe, interpretationsmäßig, haben wir jetzt schon in der Analyse angesprochen. Ich wollte es trotzdem noch ein bisschen zusammenfassen. Also, wir haben ja die Rolle des Juden als etwas Anerzogenes, also nicht naturgegeben Erbliches hier, was ja diesen rassistischen Hass die Grundlage entzieht. Also, wir haben Hass ohne Grundlage. Es ist unlogisch und zeigt diese Beliebigkeit von dem Hass auf. Also, das hast du vorhin auch schon mal anders formuliert, aber nochmal als Punkt rausgearbeitet. Das hier haben wir kombiniert mit dieser Gegnerwelt, also einmal dieses faschistische System, dieses schwarze, der faschistische Staat und das weiße Andorra, die neutral sind. Und jemand, der da eigentlich zu beiden ein bisschen gehört. Also André hat ja eine Mutter von Schwarz und einen Vater von Weiß. Das darf aber nicht sein. Es darf keine Grautöne geben. Und deswegen muss diese Lüge in die Welt gesetzt werden. Und wegen dieser Lüge, weil er eigentlich zu beiden gehört, gehört er dann zu niemandem mehr.
Ja, das ist interessant. Es gibt ja auch häufig, wenn Leute aus irgendeinem Land in ein anderes auswandern, und keine Ahnung, als junges Kind zum Beispiel, dann sind die nicht Teil dieser Gesellschaft, wo sie ausgewandert sind, aber auch nicht, wenn sie wieder zurückgehen, sind sie so der anderen Kultur ähnlich, dass sie dann als, ja, nicht mehr, auch nicht in ihrem Heimatland eigentlich angenommen werden, sondern dann sind die ohne, ja, ohne Heimatland. Das ist schon irgendwie, das ist eine schwierige Situation, in der man sich da befindet. Und André, so, wenn man denkt, er ist adoptiert und vielleicht auch auf einem anderen Land und so weiter, ich glaube, das ist eine sehr ähnliche Situation.
Ja, eine Kommilitonin von mir hat gemeint, dass sie, also die hat Wurzeln in der Türkei, dass sie in der Türkei immer als, da gibt es ein Wort für, das irgendwie so deutschlich heißt, also halt
Ja.
quasi als Deutsche betitelt wird. Und sich aber hier in Deutschland eigentlich als halt Türkin eher sieht und auch, weiß ich jetzt nicht, so wahrgenommen wird, bestimmt auch irgendwie, weiß ich nicht.
Ja.
Ja. Naja, auf jeden Fall, deswegen kann er keinem so richtig trauen, außer sich selbst, wobei sein Selbst ja aber geformt ist von den Reaktionen der anderen. Also
Und ist ja
eine,
auch falsch, was er denkt. Also er ist ja kein
ja,
Jude.
genau. Eine vertrackte Situation. Weil er niemandem mehr trauen kann, weil er zu niemandem gehört, kann er nur sich selbst vertrauen, aber dieses Selbstvertrauen ist aufgebaut auf die Reaktion der anderen. Teufelskreis.
Ja.
Ja. Dritter Punkt. Durch den Hass auf die Juden können sich die Länder Schwarz und Weiß, also Schwarz hätte dann Weiß angegriffen und die haben dann kapituliert und arbeiten jetzt zusammen, die eigentliche Gegner sind, die sich vorher eigentlich absolut nicht leiden konnten. Deswegen war es ja auch nicht möglich, dass hier
Ja.
Andri von Schwarz und Weiß abstammt. Die können sich durch diesen Hass auf einen gemeinsamen Gegner einigen und zusammenarbeiten. Also da sagte dann am
Ja.
Ende niemand was dagegen. Da tut ja
Ja.
niemand dagegen aufbegehren. Und durch dieses sich auf einen Gegner einigen, den es aber ja eigentlich nicht gibt, töten sie sich damit selber. Sie töten ihre eigenen Leute aus den eigenen Reihen. Ihre Symbiose eigentlich.
Ja. Um vielleicht dann noch ein bisschen so einen gemeinsamen Hass zu so geschichtliche Rahmenbedingungen zu finden. Ich habe leider das Zitat nicht mehr gefunden, aber das Beispiel war so, dass wenn jemand im 1900 gesagt bekommen hätte, dass in Deutschland, das waren es 30, 40 Jahre später, das mit den Juden passiert, das hätte man nicht geglaubt, weil Deutschland und das Judentum in Deutschland war so ausgeprägt und so Teil des Lebens, der Gesellschaft, des Mainstreams sozusagen, dass man das nicht geglaubt hat. Und in den anderen Ländern zum Beispiel, das heißt jetzt Frankreich, England, auch die Schweiz und noch viele weitere europäische Länder, da war der Antisemitismus teilweise noch stärker ausgeprägt. Also man muss ja nur zum Beispiel die Dreyfus-Affäre in Frankreich ansprechen. Das war ein großes Thema mit Antisemitismus und so weiter. Also dieser gemeinsame Hass auf etwas anderes, das wissen wir, dass eine Bedrohung von außen einen wieder zusammenschweißt. Und diese Bedrohung kann aus dem Himmel gegriffen sein. Ich meine, das merken wir ganz häufig in der Politik, dass das halt einfach so, ja, Populismus und so weiter funktioniert halt nun mal einfach so. Und das wird hier jetzt auch nochmal, ich finde es nicht so direkt, wie du es gesagt hast, ich finde, das ist ein recht subtiler Punkt, aber auf jeden Fall ein guter Punkt auch.
Ja, also meine Interpretation auch mal so ein bisschen zusammengefasst, auf den Punkt gebracht. Also der unlogische Hass, durch den Andri zu niemandem gehört, der bei seinen Gegnern aber Brücken schlägt, von denen niemand profitiert. Also dieser Hass, der zwar zum Beispiel die Liebe nicht verwehrt, also jetzt in Bezug auf seine Beziehung, der aber den Blick für die Wahrheit da vollkommen trübt. Und
Ja.
dieser Hass wird dann plötzlich als Ursache für alles angesehen. Also André sagt dann ja irgendwann, ja, das ist, weil ich Jude bin. Das ist, weil ich Jude bin. Die mag mich bestimmt nicht mehr, weil ich Jude bin.
Ja.
Da haben wir das quasi das Ganze umgekehrt, wie bei den Hassenden. Denn hier sind ja, in Anführungszeichen, die Juden als
Ja.
Ursache des Übels angesehen. Also da sagt man ja, das klappt nicht, wegen den Juden. Das klappt nicht, weil die Juden daran schuld sind. Das klappt nicht, weil die so gierig sind. Hier in dem Stück jetzt. Und er sagt ja, das klappt nicht, weil ich Jude bin. Also ja,
Ja.
dieser Hass erzeugt für Übel auf beiden Seiten. Und es ist eine Spirale des Verderbens ohne Entkommen, ohne dass jemand etwas davon hätte. Und am Ende sterben hier viele. Wir haben ein großes Leid. Als einzige Lösung steht so ein bisschen im Raum, steht so bereit, diese Hassspirale, die zu Beginn gar nicht erst groß werden zu lassen. Und das ist das, was man aus dem Stück, glaube ich, mitnehmen kann oder mitnehmen muss. Nicht zu sagen hier, ich weiß, es ist schwer und sowas. Und ich weiß auch nicht genau, wie ich das im Alltag umsetzen soll, ehrlich gesagt. Weil wie vorhin schon angesprochen, Antisemitismus einfach nicht mehr so offen praktiziert wird.
Ja, aber Du musst einfach nur in unsere Folge zu die Biedermann und die Brandstifterei hören. Da sagen wir auch, dass wir nicht die Brandstifter in unsere Dachböden lassen, also
Das stimmt.
kommen
Oh,
lassen sollen. Und
stimmt.
deswegen, das ist jetzt meine Gesamtinterpretation.
Ja,
Ich finde, man
raus.
kann hier sehen, wie es so weit kommen konnte. Also so immer ein bisschen ein Stückchen mehr. So, ja, erst das mit dem Tischler, dann das mit dem Arzt und so weiter. Und diese Kleinigkeiten. Ich meine, Kleinvieh macht auch Mist, bis halt der Scheißhaufen so groß ist, dass ja, es alles nur noch blöd ist.
Gut
Und
gesagt. Shifting Baselines wieder.
genau. Das ist ja das Gleiche, was wir bei Biedermann und die Brandstifter hatten. So ein bisschen auch der gleiche Vibe, ne? Und hier sehen wir auch, wie die menschliche Seite ausschaut. Also die der Unterdrücker und der Unterdrückten. Also wir sehen, wie der Jude damit umgeht und von den anderen, warum sie das so machen. Das ist ja auch ganz interessant. Und dann am Ende sind wir eigentlich alle nur Menschen. Deswegen können wir uns ja fragen, wieder, wie konnte es so weit kommen? Weil irgendwas muss ja anders sein von dem Juden und dem Nicht-Juden. Also wenn der eine den unterdrückt, hat es einen Grund. Ne? Und wenn wir das herausfinden, oder wie finden wir das heraus? Andere Frage. Naja, wenn wir auf die Mitmenschen zugehen und Verständnis haben. Also vielleicht die Brandstifter kriegen, also Spoiler, wir kriegen jetzt keinen Grund gesagt dort, aber vielleicht, wenn man sie mal fragen würde, warum sie denn das machen würden, hätten sie vielleicht einen Grund. Natürlich bestimmt nicht gut, aber man würde sie trotzdem
Lust.
verstehen und ja,
Lust
Lust.
eben.
Aber das gehört zu einer pluralistischen Gesellschaft dazu, dass wir die Meinungen von anderen auch haben. Na gut, manche Meinungen kann man nicht tolerieren, das ist eine andere Frage, aber
Das klang gerade sehr politischer sprechmäßig.
ja, aber
Politiker sprechmäßig.
ja.
Neusprech.
Ach
Höre
Gott.
die 1984-Folge.
Ja. Nee, und deswegen glaube ich, das vielleicht noch ein bisschen eine andere Sache, damit es eben nicht so weit kommt, können wir vielleicht mit anderen Menschen reden, so wie du vielleicht mit deiner Kommilitonin redest, sie verstehen, wie sie sich denn nicht, ja, vielleicht integriert gefühlt vielleicht, keine Ahnung, kann ja sein. Und vielleicht können wir da was ändern daran. Und da ist jeder selbst auch dafür verantwortlich. Man kann nicht, also Mitläufer ist eigentlich, hier ist eigentlich genauso schuld, also sonst wäre es ja kein Mitläufer, aber ja, sollte man vielleicht ein bisschen so Aufruf für Zivilcourage, oder?
Ja, ich weiß nicht, ich fühle mich bei solchen Debatten am Ende immer irgendwie so ein bisschen blöd, irgendwie so, ja, seid einfach nett zueinander. Hey. Das ist irgendwie, es ist schwierig. Also mehr Verständnis für die Mitmenschen ist sehr gut, wie du es sagst, weil Leute, die mit Hass auf andere Leute eingehen, die haben ja meistens auch irgendwelche Gründe dafür, denen fehlt ja auch meistens irgendwas. Also.
Ja.
Und wenn man da diesen klare Kante-Ansatz fährt, natürlich ist der manchmal gerechtfertigt, alles ist manchmal vieles, ist manchmal alles irgendwie mal gerechtfertigt, aber oft führt dann irgendwie Verständnis oder so und Kennenlernen weiter.
Ja, voll.
Da habe ich doch, glaube ich, mal dieses Nelson Mandela-Zitat gebracht, oder? In der
Jetzt musst du es mir noch
Kolonialismus-Folge.
sagen.
Zu George Orwell. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, das würde
Dann.
hier auch gut reinpassen. Ich glaube, das würde gut
Ja.
reinpassen.
Sehr gut. Ich glaube, hast du sonst noch was?
Nee, ich würde
Doch, eine
sagen.
Abschlussfrage, oder?
Gott. Ja, das war die heutige Folge Spanisch mit Balkon. Wir stellen uns jetzt noch gegenseitig eine manchmal nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage. Genau die. Viel Spaß dabei.
Gut, willst du anfangen oder soll ich?
Ja, also meine Frage haben wir schon ein bisschen im Intro beantwortet. Deswegen kann ich da gut jetzt in der Brücke schlagen. Und zwar ist die Frage, warum denkst du, hat Max Frisch das Stück ausgerechnet in Andorra spielen lassen? Du hast am Anfang schon gemeint,
Boah.
ja, das liegt daran, weil dies so ein bisschen beliebig ist, so, also weil das irgendwie überall hätte sein können. Aber es gibt ja noch ganz viele andere kleinen Zwergstaaten in Europa, die auch überall sein könnten. Also warum hat das jetzt nicht in zum Beispiel Liechtenstein, San Marino, Monaco, Malta Gewissermaßen
Ja.
auch Luxemburg, weil es größer. Vatikanstadt, warum hat es nicht da gespielt? Warum?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass Andorra auch einfach ein cooler Name ist, ne? Also das ist, hat bestimmt ein, was ich glaube, so ein Schriftsteller, um es in Schweizer Worten zu sagen, der muss auch drüber nachdenken, wie das tönt. Und deswegen, deswegen, das ist auf jeden Fall auch ein Grund. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das anders ist. Und ich glaube, dass wir von Andorra halt super wenig wissen. Also ich weiß nicht, Andorra, ich weiß, wo das liegt, ich weiß die Flagge, aber damit bin ich auch ein bisschen am Ende vom Latein. Vielleicht kennt man das auch, es gibt Lourdes oder so, gibt es doch in Andorra, oder?
Was?
Das ist, es gibt eine Grotte, wo
Ah,
irgend
okay.
so eine heilige Stätte in Andorra, und vielleicht, weil das damals noch ein bisschen bekannter war mit ja, Glauben, Religion und so weiter, dass man da so einen heiligen Ort vielleicht nimmt und das dann entgegensetzt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ansonsten, glaube ich, hat es auch wenig mit, also wenn wir San Marino nehmen, das ist in Italien. Schlecht. Frankreich mit
Warum?
Monaco,
Warum schlecht?
ja, weil es ja
Auch
auch
faschistisches
faschistisch war.
System außenrum? Ja.
Ja, aber das ist so, das ist nicht weit weg genug, meine ich.
Okay.
So, da kann es nicht überall passieren, ne? So meine ich das. Dann Luxemburg ist auch in der Nähe von Deutschland. Dann Vaduz ist vielleicht ein bisschen zu nah in der Schweiz. Das ist vielleicht too close to home vielleicht, obwohl vielleicht das ja auch ein gutes, ja, keine Ahnung. Und Vatikanstadt, ja, aber ich weiß nicht, ob da die Leute verheiratet sein dürfen, ne? Das ist ja ein richtiger Skandal.
Okay, warte mal. Ich wollte gerade sagen, da hätte das mit Inzest nicht so ganz funktioniert, aber jetzt bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher. Ups. Auf jeden Fall, was noch auch, also ich hätte auch gesagt, dass dieser Vorbelastetheitsfaktor, den haben wir irgendwie bei Andorra nicht. Man weiß irgendwie super wenig über Andorra. Bei Monaco zum Beispiel. Da hätte das Ganze einen ganz anderen Vibe. Also über Malta oder Monaco, da hat man einfach Bilder im Kopf. Das hat man bei Andorra nicht. Also gut, habe ich jetzt bei Liechtenstein auch nicht wirklich, aber das tönt halt nicht so gut.
Sehr gut. Okay. Dann fange ich mal an. Meine Abschlussfrage ist vielleicht ein bisschen heftiger. Barblin, was macht die am Ende? Die streicht ja die Sache, die Häuser wieder weiß, oder? Die ist ja auch komplett durch den
Die
Wind,
Straße
ihr,
auch, ja.
genau, also die ist ja komplett durch den Wind, das ist ja irgendwie ihr Coping-Strategy. Und meine Frage ist an dich, wenn du jetzt an Barblins Stelle gewesen wärst, wie würdest du damit umgehen, dass du jetzt gegen dein Lover-Schrägstrich
Bruder.
Halbbruder tot ist, dein Vater dich umgebracht hat und die Mutter ist auch, naja, nicht mehr ganz so dabei. Und
Boah,
denkst du,
was soll ich
dass
dir da sagen?
die, keine Ahnung, oder denkst du, dass die Straße weiß anstreichen eine gute Beschäftigung für sie ist?
Ich meine, es ist natürlich ein krasses Symbol, ne? Also sie
Ja.
streicht jetzt alles weiß. Also es gibt keinen, so weiß ist ja auch nicht so eine Farbe für die Reinheit und so, ne? Sie streicht jetzt alles, sie wäscht alles weg quasi, ne? Also alles soll wieder sein wie früher, alles soll möglichst weiß sein.
Andererseits wäre es auch interessant, wenn sie alles schwarz gestrichen hätte. Das wäre auch ein
Dass sie
guter.
dann voll die Faschistin geworden wäre, oder wie?
Nein, dass sie sagt, okay, ich habe aufgegeben. Sie hat ja auch aufgegeben, ne? Dass sie sagt, okay, scheiß drauf, ey, das Leben ist so schlecht. Oder vielleicht so als Symbol, dass das jetzt hier unter schwarzem Regime ist, so als Protestaktion sozusagen vielleicht. So dachte ich das eher.
Ja, ich glaube, die hat eh volles Trauma, weil die vom Soldaten vergewaltigt wurde.
Ja, okay.
Ich meine, stell dir das mal vor, du hast einen Soldat oder so, der für deine Sicherheit sorgen soll in so einem kleinen Land und der kommt dann her und vergewaltigt dich.
Ja, das ist
An wen kannst du
schlimm.
dich denn noch wenden? Also,
An die
ja.
Staatsmacht nicht, aber das zeigt, das haben wir uns auch gar nicht angesprochen, aber zu der Soldat, wenn der für die Staatsmacht steht, dass da ja auch eine Unterdrückung herrscht, oder? Das ist ja auch voll interessant.
Ja.
Ja,
Ja, vor
gut.
allem der ist ja auch sehr antisemitisch drauf, also auch
Ja.
offen. Und dann könnte man sagen, dass die Exekutive zumindest hier da eher mitmacht, statt dagegen
Ja.
ist.
Ja, interessant. Sehr schön.
Ja, naja, sehr schön nicht. Also, es wäre schon ein sehr heftiges Thema. Ich kann mich
Ja,
noch
ich
erinnern,
weiß,
als wir
was
den
ich meine.
Podcast hier geplant oder gegründet, wie auch immer, haben und uns da so ein paar Gedanken gemacht haben und ich dann so gemeint habe, so, ja, lass mal lieber nicht so kritische Themen machen, weil das wird einen in der heutigen Zeit eh die ganze Zeit
Rundrum
falsch
gedreht.
umgedreht, wie man es gemeint hat und so und aus dem Zusammenhang geritten, gerissen und geschnitten und wie auch immer. Und jetzt haben wir geredet über Kolonialismus,
Antisemitismus, Rassismus.
Sexismus,
Oh.
Inzest. Ja, also
Sprach auf
ich
den
bin gespannt,
Balkon.
was noch kommt. Also im literarischen Sinne.
Ja. Ah ja, sehr gut. Ja, dann, wenn du gespannt bist, was noch kommt, dann müssen wir aufhören, um das nächste Werk anzuschauen, oder?
Ja, ich würde sagen, hoffentlich wird es besser. Also, dass wir nicht mehr über solche Themen reden müssen. Über solche Themen reden ist natürlich wichtig, aber halt die Themen an sich sind natürlich nicht schön, dass es die gibt. Wir freuen uns trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören, sagen Konrad.
Und Philipp.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.